Hallo und herzlich willkommen zur Lage der Medien, dem Übermedien-Podcast. Das ist schon die Folge 4, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind wieder bei den netten Leuten von 4000 Hertz, wo wir das Ganze aufnehmen dürfen. Mein Name ist Stefan Niggemeier und mir gegenüber sitzt Sascha Lobo.
Hallo.
Und unser Thema heute ist Political Correctness.
Ja, und zwar im weiteren Sinn, wie sie...
Und am konkreten Beispiel.
An konkreten Beispielen, wie sie entsteht, wie sie wirkt, was sie für verschiedene Facetten hat, vielleicht verschiedene Eskalationen, was es sich überhaupt bei der Political Correctness um für ein Phänomen handelt.
Political Correctness ist eins meiner Lieblingshasswörter, weil ich glaube, dass es fast immer falsch gebraucht wird. Der Mythos ist der, dass Political Correctness eine Erfindung der Linken ist, mit der so im Grunde das Reden reglementiert werden sollte. In Wahrheit ist dieser Begriff aber womöglich schon im Ursprung, aber jedenfalls ganz kurz darauf eigentlich von der Rechten geprägt worden. Es ist ein Schimpfwort. Also diese ganzen Formulierungen, die man immer hört, wie das ist jetzt aber übertriebene Political Correctness, ist völliger Unsinn, weil der Begriff Political Correctness ist schon so gemeint und wird auch so verwendet, als da wird irgendwas Übertriebenes gemacht. Das heißt, also mir ist es ein Bedürfnis, schon gleich am Anfang dieses Gesprächs einmal zu sagen, das ist ein Schimpfwort und es wird auch in Wahrheit auch so verwendet, weil du kannst, es gibt 100 so Kritiken von irgendwelchen Komikern, wo steht, hält aber nichts von Political Correctness. Niemand hält etwas von gleich kann ich es auch einmal richtig aussprechen. Niemand hält etwas von Political Correctness. Jedenfalls sind die Leute, die etwas von diesen Konzepten halten, benutzen in der Regel nicht dieses Wort, sondern das Wort ist eins von Gegnern der Idee, dass wir in einer bestimmten Weise nicht über oder miteinander reden sollten.
Da möchte ich gleich auf vielfältige Weise widersprechen. Ich glaube, zum einen ist dieses Konzept Political Correctness, egal wie man es bezeichnet, eins, was positiv gesehen wird von gar nicht so wenigen Leuten. Man macht es sich manchmal ein bisschen einfach und versucht dann eine Links-Rechts-Unterteilung vorzunehmen. Die würde ich so gar nicht stehen lassen wollen. Wie bei den meisten gesellschaftlichen Konzepten glaube ich auch hier, dass es positive und negative Anteile gibt. Die Essenz von dem, was man unter Political Correctness heute versteht, die richtet sich aber tatsächlich nach der Person, die das ausspricht und natürlich nach der Intention. Warum sagt man das? Sagt man das, um ein Gebäude zu beweisen oder zumindest an die Wand zu malen, das Drohgebäude, das man heute mit dem falschen Nebensatz in den Öffentlichkeiten, zum Beispiel in den digitalen Öffentlichkeiten, schon sein ganzes Leben für immer zerstören kann? Was in interessanter Weise in manchen Fällen auch fast so passiert ist, und da kann man und muss man auch drüber diskutieren. Oder meint man mit Political Correctness, und das ist die Adaption von vielen Leuten vom linken Spektrum oder vom eher linken Spektrum, ich habe ja gerade versucht, das nicht so zu dualisieren, oder meint man damit eine bestimmte Form von sprachlichem Anstand, dass man also versucht, so zu sprechen, seine Sprache so zu wählen, dass man Menschen möglichst nicht beleidigt, dass man Menschen möglichst nicht abwertet. Und weil da eine ganze Reihe von anderen Entwicklungen hineinspielen, zum Beispiel aktuelle Forschungsstände davon, was überhaupt Diskriminierung ist, wer diskriminierbar ist, auf welche Weise, entwickelt sich dieses Feld auch weiter. Ich glaube also nicht, dass es immer ein Schimpfwort ist. Ich glaube, dass es ein Gesellschaftsphänomen ist, dem wir uns nähern sollten. Und ob man jetzt sagen kann, der Begriff Political Correctness wurde von den Rechten geprägt oder von den Linken oder von denen oder von solchen. Wir können ja erstmal versuchen, jetzt für diesen Podcast uns diesem Begriff wertfrei zu nähern und diesen Schimpfwortcharakter ein bisschen rauszunehmen, weil ich glaube, dass sich dann leichter positive wie negative Kritik üben lässt.
Finde ich gar nicht. Ich finde diesen Begriff völlig unbrauchbar, weil er auch, also nicht nur ein Schimpfwort ist, sondern für alles angewandt wird. Immer wenn jemand sagt, da wird uns jetzt aber verboten, über irgendwas zu reden, da machen Leute eine Politik, die mir nicht gefällt, dann bappt man da dieses Bappel Political Correctness drauf. Der Begriff bedeutet überhaupt nichts mehr, als im Grunde eine Ablehnung von dem, was irgendwelche Leute machen, die was ich nicht gut finde.
Ja, aber deswegen,
ich finde es gut, wir wollen ja über die, was dahinter liegt, streiten. Ich glaube nur, dass der Begriff völlig unbrauchbar ist. Ne,
aber lass ihn uns doch einfach trotzdem wie in einem Vakuum, einem gesellschaftlichen Vakuum der Bewertung jetzt kurz benutzen. Das ist ja ein Phänomen, was es häufig gibt, ein sprachliches Phänomen, dass bestimmte Begriffe mit einem Mal einen Einschlag bekommen, der sie in eine Richtung zieht. Ja, besorgt zum Beispiel war jahrelang nicht mehr als einfach ein Wort, das Leute sich Sorgen gemacht haben. Das hat inzwischen eine Färbung, die es ganz kurz vor rechtsradikal erscheinen lässt.
Lass mich ein konkretes Beispiel mit Political Correctness machen. Und das ist, dann sind wir auch gleich bei einem aktuellen Thema, der Verstehen Sie Spaß, die Verladeaktion, wo sich Guido Kanz als lustiger schwarzer Mann verkleidet hat. Die Kritik daran im Vorfeld war, das ist rassistisch. Guido Kanz in der Sendung selber hat dann so ein Alibi-Statement gemacht, wo er gesagt hat, naja, wir wollten ja niemanden verletzen und es soll ja auch Comedy sein. Der hat aber nicht den Begriff Rassismus gesagt, sondern uns haben Leute vorgeworfen, das sei politisch inkorrekt. Schon durch diese Formulierung hat er klargemacht, dass das ein völlig lächerlicher Vorwurf ist, weil jeder weiß...
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Formulierung natürlich aus
Angst...
Aber
niemand will politisch korrekt sein.
Einfach unwahr. Ich möchte zum Beispiel versuchen, nicht in allen Bereichen...
dieser Begriff nicht benutzt. Also
ich glaube, dass, also wenn ich mir angucke, wie... Das ist ja vielleicht ein doofes Beispiel, weil auf Twitter so wenig mit Hand und Fuß diskutiert wird. Aber wenn ich mir anschaue, wie auf Twitter diskutiert wird, dann gibt es relativ eindeutig zuordnbare Pro-Kontra-Lager. Kontra gegen Political Correctness und die Leute, die sagen, ich zitiere mal einen Tweet, ich glaube von Anatol Stefanovic, wenn ich mich richtig entsinne, der paraphrasiert so lautet, wenn man statt Political Correctness Anstand sagen würde, dann hätten viel mehr Leute einen Zugang dazu. Ja.
Ja, Moment. Aber es ist ja kein Zufall, dass wir Political Correctness sagen, weil der Begriff geprägt ist von den Gegnern dieses Konzepts, von Leuten, die sagen, es geht nicht um Anstand. Also man definiert durch dieses...
Da warst du dir ja selber unsicher, ob das so ist. Aber lass uns doch jetzt mal weg. Ich möchte gerne davon weg, weil ich glaube...
Lass uns doch über die konkreten Fälle reden. Lass uns gar nicht so sehr über das Konzept reden.
Ich möchte mehr über das Konzept reden.
Ich möchte über die konkreten Fälle reden.
Da finden wir sehr gut zueinander.
Wessen Podcast ist denn das hier?
Unser beider.
Redest du überhaupt mit mir?
Politisch korrekt, um genau zu sein. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass ich glaube, wir müssen zwingend über das Konzept reden, was dahinter steht, was die Kritiken sind, was man damit beabsichtigt und auch, was man mit der Ablehnung des Konzepts beabsichtigt. Und ich glaube, dass das deswegen notwendig ist, weil dieses Begriffsfeld oder das, was dahinter steht, von manchen als Heilmittel und von manchen als Bedrohung betrachtet wird.
Ja.
Jetzt siehst du ja, dass da eine Ambivalenz drin steht und kannst hast ja gerade zugegeben, dass manche das auch positiv, aber ich möchte gar nicht darauf rumreiten.
Lass mich einen Satz mal sagen, weil ich glaube, du hast das wirklich nicht verstanden. Natürlich gibt es in diesem Konzept eine ganz große Ambivalenz. Der Begriff ist nur gar nicht ambivalent, sondern wird in 99% der Fälle negativ gebraucht.
Okay. Dann natürlich vom ist das Konzept
genau wie du es beschrieben hast, genau dieses Dilemma.
Dann reden wir jetzt doch vom Konzept, weil ich glaube, dass man das Konzept verstehen muss oder zumindest durchdringen muss, um die Einzelfälle richtig bewerten zu können. Was ich glaube, ist, dass da Weltbilder aufeinanderprallen und zwar nicht ein oder zwei, sondern aus meiner Perspektive sogar gleich drei verschiedene Weltbilder. Das erste versuche ich mal so zu umreißen, weil politische Korrektheit ja ein eindeutig sprachliches Phänomen ist. Das erste, nämlich die tendenziellen Befürworter der politischen Korrektheit, die gehen von diesem alten Wittgensteinsch geprägten Spruch aus, Sprache bestimmt das Bewusstsein. Will sagen, das, was ich sage, bestimmt, was ich denke, was ich wahrnehme, wie ich die Welt sehe. Das hat also einen großen bis fast ausschließlichen Einfluss darauf, wie meine politische Perspektive auf die Gesellschaft ist. Ich versuche das ein bisschen zu stauchen. Diejenigen, die sagen, Sprache bestimmt das Bewusstsein und die das sich auch davon nicht abbringen lassen würden, die sind auch der Grund dafür, warum Konzepte wie der Feminismus wahnsinnig stark linguistisch geprägt sind. Auch historisch schon gibt es eine ganz enge Beziehung zwischen, wie redet man, wie spricht man, was für Narrative benutzt man, was für Erzählungen hat man, was empfindet man als normal. Das sind alles stark sprachlich gefärbte Bewertungen und eben der Frauenrechtsbewegung, dem Feminismus. Diese Leute, die das so glauben, Sprache bestimmt das Bewusstsein, die ziehen daraus häufig den Schluss, dass wenn man anfängt, Dinge anders zu bezeichnen, dass wenn man nicht mehr ein abwertendes Wort benutzt, dass man dann auch eine Bewusstseinsänderung erreichen kann. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die das bestreiten würden, die jederzeit sagen würden, nein, ich halte diese Welthaltung für komplett falsch. Rassismus geht doch nicht weg, weil Leute so tun, als würden sie jetzt ein anderes Wort benutzen. Und bei denen ist es wahnsinnig häufig so, dass sie sich eingeschränkt fühlen in ihrer freien Meinungsäußerung. Die empfinden, das sind eindeutig eher die konservativ geprägten bis reaktionär bis extremistisch geprägten Menschen, die, aber das ist ein breites Spektrum, von Leuten, die sagen, die Probleme gehen doch nicht weg, weil wir jetzt anders sprechen. Und außerdem haben wir das schon immer so gemacht. Die also aus einer Normalität, die gefälligst nicht zu verändern sei.
Warte mal einen Moment. Ich glaube, du hast da jetzt schon zwei Schritte gemacht.
Das kann sein.
Weil der erste ist genau diese Frage, verändern wir die Welt dadurch, dass wir die Sprache ändern? Und der zweite ist, glaube ich, erst diese Ebene, wird uns da was eingeschränkt? Ist das eine Form von Denkverbot, Sprachverbot, was da auch dran hängt?
Das ist es ja. Also ich halte zumindest Regel. Also ein Verbot würde ich vielleicht nicht sagen, aber Regel.
Aber ich glaube, lass uns einmal noch bei der Ebene davor bleiben, weil ja. Ich glaube, dass es natürlich für beides Beispiele gibt. Also
unbedingt.
Es gibt
das
ganz,
ist nämlich
ganz
die dritte Weltsicht. Ich führe es nach außen, dann kannst du gerne Kritik äußern. Die dritte Weltsicht ist, dass man das weder schwarz noch weiß, um jetzt vielleicht ein passendes Beispiel zu sagen, betrachten kann, sondern dass es da eine Vielzahl von komplizierten Wechselwirkungen gibt, zum einen. Und in dem Moment, wo man akzeptiert, dass Grauwerte vorhanden sind und dass auch bestimmte Grauwerte nicht eindeutig dem einen oder dem anderen Lager zuordnenbar sind, in dem Moment ist die Weltsicht, aus meiner Sicht, die dritte ist es eine, der ich am ehesten mit leichter Tendenz zum Pro-Political-Correctness-Lager anhänge. Und die heißt, dass tatsächlich der Kontext und die Umgebung und auch die jeweilige Phase, in der sich die Person befindet, sehr viel entscheidender sind, als man das so glaubt. Ich glaube, es gibt sowohl Momente, Situationen, wo die Sprache eindeutig das Bewusstsein prägt, wo strukturelle Sprachgewohnheiten zum Beispiel Rassismus unterstützen oder Frauenfeindlichkeit. Und dann gibt es auch den Punkt, wo das kippt und wo es eben nicht mehr so ist. Wo man nicht feststellen kann, hier würde alles sich verändern, wenn man bloß endlich die Sprache verändern würde.
Ja, wobei das jetzt auch eine sehr starke Verknappung ist, die, glaube ich, so
na klar,
wenig Leute.
Ja schon.
Aber ich glaube, es gibt ja auch ganz, ganz banal, also mit Wittgenstein zu Wittgenstein kann ich nichts sagen, aber das ganze Konzept von Framing geht ja auch in diese Richtung, dass du durch bestimmte Wörter, durch Sprachbilder, durch Metaphern beeinflusst, wie Leute einen Konflikt wahrnehmen, die Welt wahrnehmen. Also in dem Sinne gibt es, glaube ich, auch aktuell ganz viele Beispiele für die Macht von Sprache. Und es gibt natürlich auch für das andere Beispiel, wo man sieht, da haben sich gutmeinende Menschen neue Wörter ausgedacht. Die haben dann aber irgendwann die Negativkonnotation dessen übernommen, was sie eigentlich ersetzen sollten. Also der ausländische Mitbürger, ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, weil der von Anfang an schon was merkwürdig Distanziertes hatte, um jetzt nicht Ausländer zu sagen. Aber also es gibt gute Gründe, nicht das Wort Zigeuner zu benutzen.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass nicht inzwischen Sinti und Roma in einer Weise ähnliche Konnotationen mitgenommen hat, ähnliche Verächtlichkeit irgendwie enthält für Leute. Nur dadurch, dass wir das Wort nicht benutzen, ist nicht Antiziganismus aus der Welt. Also ich glaube, da gibt es genau. Auch viele Beispiele.
Und jetzt dieses zweite große, tendenziell konservative bis reaktionäre Lager, da ist dann eben die Unterstellung, und das ist vielleicht auch die Abgrenzung zum Extremismus, die Unterstellung, ich glaube nicht, dass die meisten von denen ernsthaft der Meinung sind, andersartige Menschen sind weniger wert. Es gibt überraschend viele davon. Mhm. Ich glaube aber, es gibt sehr viel mehr, die dem Konzept des political korrekt, also des politisch korrekten Sprechens skeptisch gegenüberstehen. Es gibt also eine Gruppe von Leuten, die sagen, ich möchte dieses Wort benutzen, weil ich einfach nicht glaube, dass es dazu beiträgt, eine bestimmte Gruppe abzuwerten. Und genau das ist das Beispiel für diesen Herrn Kanz. Ich habe das nur am Rande mitbekommen, aber vergleichbare Fälle gab es ja viele. Dass der denkt, man könne bestimmte Worte benutzen oder bestimmte Handlungen, das war in diesem Fall das Blackfacing, man könne bestimmte Worte oder Handlungen einfach so einsetzen und die würden nicht per se diskriminierend sein. Mhm. Und da sehe ich eben nicht zwingend, dass diese Personen grundsätzlich rassistisch sein müssen, die Frage ist, löst sich da nicht bis zu einem bestimmten Punkt das Wort und die Tat ab von der jeweiligen Person und man stützt eine rassistische Struktur oder eine misogyne Struktur, ohne es vielleicht sogar zu wollen. Und das ist eine Diskussion, die, glaube ich, zu wenig geführt wird, weil sie extrem schwierig ist. Es würde nämlich ungefähr so vereinfacht gesagt darauf hinauslaufen, lieber Freund, ich muss dir jetzt erklären, warum ich nicht glaube, dass du Rassist bist, aber du hier eine rassistische Gesellschaftsstruktur mit deinem Handeln unterstützt. Hm. Es ist ein bisschen kompliziert und differenziert und gleichzeitig kann man fragen, bis zu welchem Punkt kann man das vorantreiben? Und das ist für mich im Moment mit die spannendste Frage.
Ja, ich glaube, was man im Moment sieht, dass ganz krass die Weltsicht eine unterschiedliche ist, dass es da Leute gibt, die das Gefühl haben, nichts dürfen wir mehr. Wir dürfen keine Witze mehr machen, wir müssen aufpassen, welches Wort man benutzt. Ja. Wir müssen überall lustige Endungen wie innen oder sowas dranhängen. Ich unterstelle mal wohlwollend, dass diese Leute das tatsächlich so empfinden. Also
das ist so. Da würde ich die Empfindung, wenn ich dich da unterbrechen darf. Die Empfindung entspricht der Wahrheit aus einem für mich extrem spannenden Internetgrund. Wir haben vor allem durch die sozialen Medien eine dramatische Vermischung aus Öffentlichkeit im klassischen Sinn, dass die Welt das nachvollziehen kann. Mhm. Und privaten Suböffentlichkeiten. Etwas, was du auf Facebook schreibst oder auf Twitter, wo du eben noch dachtest, meine 17 Follower ist doch egal, das kann im nächsten Moment schon auf dem Spiegel Online-Titel landen. Mhm. Und das ist wahr.
Aber ich glaube, das ist sogar noch ein Spezialfall. Ich glaube, selbst beim Thema so öffentliches Reden gibt es, also Oettinger, ich bin jetzt im Grunde im Kopf bei Oettinger.
Ja.
Ich glaube auch, dass es da ganz grundlegend anders Empfinden gibt, dass es noch gar nicht mal so weit geht, jetzt zu diskutieren, wie wollen wir miteinander reden, was ist gut, wie darf sich ein EU-Kommissar äußern. Die ganze Debatte gibt es auch. Aber ich glaube, davor ist es noch ein ganz unmittelbares Empfinden, wo es zwei Gruppen in der Gesellschaft gibt und die eine sagt ganz instinktiv im Grunde schon, das kann der doch so nicht sagen. Und die andere sagt, das muss man aber doch sagen dürfen. Und was ich faszinierend an dem Beispiel finde, deswegen reite ich da jetzt ein bisschen drauf rum. Ich glaube, dass beides erstmal ein ganz, was ist denn das richtige Wort dafür? Also gar nicht ein intellektuelle Analyse ist, sondern erstmal ein unmittelbarer Reflex, wo es einen Teil der Bevölkerung gibt, die für die sagt, wir können doch nicht ernsthaft darüber diskutieren, ob der Mann noch Schlitzaugen sagen darf zu Chinesen. Und die anderen, die sagen, ach jetzt lass ihn da und man muss doch, jetzt können doch nicht alles, da kommt dann dieser ganze, man darf nichts mehr sagen Aspekt rein. Und dass diese Dinge gerade so gleichzeitig passieren, finde ich interessant.
Da ist, glaube ich, tatsächlich diese Risskante, die zwischen diesen Fraktionen in der Gesellschaft geht, die ist, auch wenn es vielleicht eine künstliche Definition ist, aber es ist eine, die zumindest aus meiner Sicht analytisch funktioniert, die ist genau in dieser Ebene zu finden, glaubt man, dass das eine Wirkung hat oder glaubt man, dass es keine Wirkung hat, wenn man einen so diffamierenden, eindeutig ja auch diffamierenden Begriff sagt. Und
Aber lustigerweise, also eigentlich, das finde ich so merkwürdig, wir können doch nicht ernsthaft diskutieren, ob er das abwertend gemeint hat.
Natürlich hat er das. Also das ist auch eine Absurdität, ne? Das ist eine ich bin in diesem speziellen Beispiel extrem eindeutig auf der Seite derjenigen, die sagen, was für eine rassistische Anmaßung von Oettinger, dass er das glaubt, einfach so sagen zu können. Da offenbart sich für mich nicht ein Fehltritt, sondern eine Welthaltung, die ich hochproblematisch finde, ein Politikverständnis, ein Gesellschaftsverständnis, was ich so im auslaufenden 19. Jahrhundert für normal gehalten hätte, mit Ausläufern vielleicht noch in den 50er und 60er Jahren, und dass man aber spätestens seit den 70er Jahren, die 68er haben eine Gesellschaftskritik quasi so als politisches Konzept und auch als sprachliches Konzept nach Deutschland intensiv gebracht, auch in den akademischen Diskursen. Spätestens seitdem muss man als Politiker eine Sensibilität haben dafür, dass bestimmte Sachen, unabhängig davon, ob Peter auf der Straße das sagen darf oder nicht darf oder das Gefühl hat oder nicht das Gefühl hat, dass die nach den Regeln in einer medialen Öffentlichkeit überhaupt nicht einem Politiker zustehen dürfen. Also, und das finde ich auch richtig. Ja?
Das Lustige ist ja, dass auch die Leute, die ihn verteidigen, sagen ja nicht, das war ein Ausrutscher, sondern die sagen, so ist er halt. Also interessanterweise ist die Verteidigung ja eigentlich das Gegenteil von, was man sonst sagen würde. Jetzt, na, hat er sich mal verplappert, sondern nee, so ist er halt, der Oettinger. Und ist doch, muss er doch auch sagen, dürfen es doch schön, wenn Politiker nicht dauernd so und sich so alle Ecken und Kanten abschleifen lassen.
Ja, und jetzt ist es ja das Spannende, dass was wird hier als Ecken und Kanten verstanden? Ja, also, wenn man das übersetzen würde, können wir sagen, lest das doch mal, also ich meine, so ein bisschen Rassismus ist doch eigentlich ganz gut, wir wollen doch.
Sind
also,
doch alle.
Genau, wir wollen doch Politiker, die ein bisschen rassistisch sind. Das ist ja die Übersetzung von dem, was sie mit Ecken und Kanten meinen. Und das ist natürlich eine Unverschämtheit und auch eine Absurdität, und da offenbart sich auch so ein bisschen die Bigotterie. Ja? Mhm. Und diese Bigotterie, die ist natürlich in dem Moment ganz greifbar. Es gab in der Welt eine große Verteidigungsrede, naja, eine halbe Rede
über Ulf Poschardt
von der Welt, von Ulf Poschardt, ja. Mhm. Ich habe das nur in dem Weltkontext gesehen, habe auch gar nicht geschafft, alles zu lesen, aber es hatte den schon von Anfang an den Beigeschmack der Verteidigung. Unabhängig davon, in dem Moment, wo er Chinesen beleidigt, ist das halt wenig greifbar. Man stelle sich vor, er hätte sich antisemitisch in dem Kontext geäußert, dann wäre sofort klar gewesen, in dem Bereich ist eine, meiner Meinung nach völlig zu Recht, hohe Sensibilität in Deutschland vorhanden. Mhm. Ja, eine, die leider auch geringer wird, wie man mit festhalten muss, aber die ist tatsächlich noch höher als in anderen Bereichen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Niemals in 1 Million Jahren wäre in der Welt eine Verteidigungsrede erschienen darüber, wenn sich jemand antisemitisch geäußert hätte. Und diese Form der Bigotterie, die ist relativ typisch, dann aber, muss ich auch dazu sagen, häufig sogar für beide Seiten. Ich glaube nämlich nicht, dass sich die Sprache ist das Bewusstsein-Fraktion so rational und so konsistent verhält, wie sie das gerne hätte. Und zwar unter anderem, weil sich dieser Begriff, was ist eigentlich politisch korrekt, immer weiterentwickelt und ausdifferenziert. Und das Wesen von dieser Diskussion ist, bis zu welchem Punkt gehe ich noch mit? Mhm. Also welches, was akzeptiere ich noch? Was sage ich, ja, das mache ich mit und das mache ich nicht mit? Ich hatte da ein persönliches Erlebnis, und das ist vielleicht mit dem Wort Bigotterie auf der Seite der politisch Korrekten ein bisschen zu harsch umschrieben, aber in die Richtung geht das schon. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben, und in diesem Artikel gab es eine große Diskussion über Diskriminierung, und ich habe ein Beispiel gebracht, wo ich geschrieben habe über Rassismus und habe da rein in einen Satz benutzt mit Farbige. Mhm. Ich habe erst nach einem sehr harschen Hinweis festgestellt, dass offenbar der Diskurs gerade so ist, dass man schwarz sagt, damaligem Zeitpunkt, und das Farbige schon als negativer Begriff aufgefasst wird. Ähnlich ist es zum Beispiel mit diesem Begriff Indianer, der deswegen schwierig ist, weil im Englischen Indians bezeichnen sich häufig diejenigen, die man so als auf Deutsch als Indianer sehen würde, die bezeichnen sich selbst so, aber es ist keine 1:1 Übersetzung. Ist also Indianer ein...
Bezeichnen sich nicht als
Indians. Native Americans oder Indians. So die größte Vereinigung trägt den Namen Indian im Namen.
Okay.
Ist jedenfalls das, was ich versucht habe, da zu recherchieren. Ist aber auch nur ein Beispiel, was ich jetzt nicht auf die bis auf den Punkt runter definieren möchte. Klar ist aber, diese Worte verwandeln sich auch. Und jetzt ist eben die Frage, auch bei diesen weiblichen Formen, bis zu welchem Punkt geht man mit und bis zu welchem wagt man, nee, hier ist es mir zu viel. diese Anpassung an die momentane Definition von dem, was diskriminierend ist, mache ich nicht mehr mit. Und das finde ich etwas, wo die politisch korrekte Seite, der, wie gesagt, eher meine Sympathien gehören, wo die auch nicht besonders konsistent ist. Man könnte fast sagen bigott, aber eben nur fast.
Aber ist da nicht auch ein Problem, dass unser Diskurs dann immer noch so frei ist von diesen Leuten, dass wir immer noch eine so uniforme Gesellschaft sind, wo dann Weiße untereinander sitzen und dann irgendwie auf Wikipedia nachschlagen, ob jetzt schwarz oder farbig das richtige Wort ist. Anstatt, dass es eine Situation ist, wo ohnehin Minderheiten ganz normal dabei sind und man von daher auch viel eher schon ein Gefühl dafür hat oder weil es im Zweifel einem der Kollege sagt. Also das ist ja auch Ausdruck davon. Diese Verstehen Sie Spaß-Sendung ist natürlich auch deswegen lustig, weil dann hast du Da hast du ganze Sofa voll nur von weißen Menschen. Das ganze Publikum war, glaube ich, kein einziger Schwarzer. Also auch da merkst du ja, warum diese Diskussion so verkrampft ist, um jetzt ein freundliches Wort zu sagen, weil auch das Gegenüber fehlt, weil die immer noch nicht teilnehmen, ganz normal. Und dann natürlich diese Situation kommt so, oh hoppla, jetzt muss ich mir aber mal überlegen, wie spreche ich den oder die da richtig an. Wenn du irgendwie, was weiß ich, anderes Beispiel, wenn du Schwule in deinem bekannten Freundeskreis hast, musst du, glaube ich, nicht jedes Mal, wenn du dann über Homosexualität redest, erst kurz zögern und denken, was ist jetzt ein okayer Begriff und was nicht. Also es ist ja nicht nur, ich weiß schon, was du meinst, dass ich die das, was man sagen soll, ja auch ändert. Aber dass das Ganze uns, wenn uns das so fern und künstlich erscheint, ist das, glaube ich, auch ein Ausdruck davon, dass wir einfach so wenig Kontakt haben mit den Leuten, um die es dann da geht.
Das kann gut sein. Und gleichzeitig ist es ja nicht, aus meiner Perspektive jedenfalls, nicht unbedingt in jedem Detail sinnvoll, ausschließlich die Definitionen der jeweiligen Gruppen zu berücksichtigen. Das ist ein Punkt, wo ich auch Kritik am Konzept Political Correctness nicht nur sehe, sondern auch gerne selber üben möchte. Ja, das ist kein, so vielfältig das Konzept ist, gibt es auch Bereiche, die ich für hochproblematisch halte, ganz eindeutig. Mhm. Und wo es denn mir nicht mehr darum geht, das darf man jetzt nicht mehr sagen, aber das muss man doch sagen dürfen, sondern wo zum einen eine Euphemisierung oder Verschleierung stattfinden könnte, die durchaus auch schlechte Situationen in der Gesellschaft nicht hilft zu beseitigen, ja, was die Benennung angeht. Was kann man da für Beispiele bringen?
Also das große Beispiel ist natürlich die Frage, ob im Grunde verschleiert wird, wie viele Ausländer/Flüchtlinge Straftaten begehen in Deutschland, dass diese Kriminalität verschleiert wird. Das ist ja so.
Da würde ich es gerne ein bisschen weg von bringen, weil das, glaube ich, ein extrem komplexer Punkt ist. Hm. Aber ich würde gerne hin dazu gehen, dass natürlich das Konzept der politischen Korrektheit auch davon lebt, dass man Begriffe findet, die dem Gefühl der Betroffenen im Gefühl der Betroffenen nicht abwertend wirken. Mhm. Und jetzt gibt es Bereiche der Gesellschaft, wo ich sagen würde, eine Abwertung oder zumindest eine Bewertung ist notwendig. Und war gar nicht jetzt auf
mal ein Beispiel.
Ich meine zum Beispiel, dass bestimmte Formen von, nehmen wir ruhig das Haarigste in diesem Kontext, islamistischem Extremismus, dass die abwertend benannt werden können, dürfen, sollen und dass man eben nicht sagt, aber das ist eine Gruppe, wie es manchmal geschieht, das ist eine Gruppe von Menschen, die empfinden das als abwertend, die Islamisten, das muss man mit besonders fromme Bürger übersetzt.
Aber wer will das denn?
Ich rede jetzt erstmal nur von...
Es ist ein fiktives Beispiel.
Nee, es ist nicht ganz ein fiktives Beispiel. Es ist, glaube ich, in genau diesem Kontext Abwertung von religiösen Minderheiten ist es schon eine Fragestellung, die mich umtreibt. Bis zu welchem, also nicht fiktiv, sondern vielleicht eher ein Beispiel, an dem man versuchen kann, das nachzuvollziehen. Wie kann ich über Leute reden, deren ideologische oder religiöse Richtung ich problematisch finde, mit eindeutig negativen oder negativ gemeinten Begriffen? die das selbst aber jederzeit bestreiten würden. Und ich glaube, dass das eine wichtige Diskussion ist, ob jetzt mein Beispiel so clever gewählt ist oder das ist eine zweite Sache. Nehmen wir religiöse Diskriminierung. Mhm. Da gibt es nicht nur sprachlich, sondern auch gesellschaftlich und dann eben doch auch wieder sprachlich harsche Kritik an bestimmten Praktiken. Und wo hört da die jeweilige Kultur auf und wo fängt der Bereich an, der zum Beispiel in Gesetze hineinreicht oder in bestimmte Werte hineinreicht? Das ist für mich eine Frage, die mit dahinter steht, hinter dieser politischen Korrektheit.
Ich glaube, das ist mir so zu abstrakt. Ich versuche mal einmal das auf eine konkretere Ebene zu holen. Einmal noch bei Verstehen Sie Spaß zu bleiben. Wir haben einen Kollegen gefragt, der schwarz ist, ob er für uns sich Verstehen Sie Spaß anguckt und darüber schreibt. Nennt sich Ali Schwarzer und hat ein langes Stück darüber geschrieben. Ja, wenn man sich das durchliest, was das alles auslöst bei eben diese Sendung, wenn er sich das anguckt und was für Verletzungen das rührt und an alltägliche rassistische Erfahrungen, denn ich habe das auch gelesen und gedacht so, bedeutet das jetzt, dass wir all das gar nicht mehr machen dürfen? Dürfen wir nichts mehr machen, was womöglich jemanden irgendwie verletzt?
Aber dann hast du ja genau das Gefühl, was häufig auf der Straße formuliert wird von Gegnern, das hast du ja nachvollzogen.
Lass mich das mal eben zu Ende sagen. Ich sitze dann auch und denke so, manches klingt da jetzt für mich aber extrem und ist denn jetzt die Konsequenz, dürfen wir das alles nicht mehr machen? Und dann merke ich, er beschreibt gab dann so einen Sketch, das war jetzt gar nicht mit dem Blackfacing, wo an der schweizer-deutschen Grenze bei irgendeinem Supermarkt oder so die Leute, je nachdem, ob sie Schweizer, wenn sie Schweizer waren, durften sie nicht auf bestimmten Parkplätzen parken. Und dann war so der Gag so, nee, hier ist jetzt nur für Deutsche reserviert und sie müssen da hinten. Und jetzt auch nicht sehr überraschend, hat das dann für manche Leute einfach solche Erinnerungen an Apartheid und all das, was mit Rassentrennung zusammenhängt, dass sie sagen, und er schrieb zum Beispiel, ja, da ging es jetzt nur um Schwarze, um Schweizer und um Deutsche, aber was, wenn da zum Beispiel zufällig ein Schwarzer vorbeigekommen wäre? Und was hätte das bei dem ausgelöst, wenn er in diese gefakte Situation reingeraten wäre? Und also an der Stelle denke ich dann so, muss man es so eng sehen und muss man da jeden schützen? Dann habe ich aber gedacht, der erste Punkt ist doch erstmal, mir zu vergegenwärtigen, was löst das aus, überhaupt erstmal diese Verletzungserfahrung mitzubekommen. Ich fand es extrem interessant, von dem zu lesen, was passiert bei dem, wenn er diese Sendung sieht. Wir gucken, also wir Mehrheitsgesellschaft an der Stelle, wir Weißen gucken ja so eine Sendung und haben dann, glauben wir könnten uns anmaßen zu sagen, wir wissen, das ist doch nicht rassistisch, wissen wir doch, was soll denn da jetzt sich jemand irgendwie angegriffen, verletzt, auch immer fühlen. Und einfach mal zu lesen von Leuten, die einem erklären, warum das bei ihnen sowas auslöst. Und ich fände es sehr wichtig, das erstmal wahrzunehmen, anzuerkennen. Und ja, und dann ist es ein zweiter Schritt zu sagen, okay, und wie viel davon kann jetzt zu einer Handlungsanweisung werden, zu sagen, okay, und deshalb machen wir das, das und das bitteschön nicht mehr, weil es ein paar Leute verletzen könnte. Das ist eine andere Diskussion.
Genau,
müssen wir die erste aber erstmal so
das, glaube ich, eben das hinnehmen, kennen, führen, möglichst hassarm führen. Ich nehme ein konkretes Beispiel mal. Ich glaube nämlich, das schlägt auch genau in diese Kerbe. Ich glaube nämlich, dass etwas verloren gegangen ist, nämlich sowas wie die Kunst, nur den halben Weg mitzugehen, um es mal so auszudrücken.
Das klingt wie ein Buchtitel.
Ja, das ist tatsächlich, das kam mir so vor einiger Zeit. Ich hatte auf Spiegel Online in einer Kolumne irgendjemanden, ich weiß ja gar nicht mehr ganz genau wen, vielleicht sogar eine Gruppe von Menschen, die irgendetwas tun und oder etwas anderes lassen, also ganz klar an den Handlungen ausgerichtet, als dumm beschimpft. Ich mache das ab und zu, dass ich heftige Begriffe benutze. Einfach, es ist eine Kolumne und ich glaube, das ist manchmal auch richtig. Und dann kam aber ganz, also einigermaßen freundlich im Hintergrund, die Kritik, dass das ableistisch sei, also behindertenfeindlich. Das war für mich eine interessante Erfahrung, weil ich bis dahin nicht wirklich ein Sensorium dafür hatte, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist behindertenfeindlich, weil du Leute auf diese Weise mit einem Schimpfwort abwertest, weil sie einen geringen IQ haben. Und ich kann diese, naja, Erklärung absolut nachvollziehen. Ich sehe die. Ich kann das akzeptieren. Im gleichen Atemzug wurde ein anderer Begriff in der gleichen Kolumne, nämlich verrückt, ebenfalls mir angekreidet oder kritisiert, weil meine grundsätzliche Ausrichtung der Kolumne nicht menschenfeindlich war, sondern eher im Gegenteil, war das eher eine Art Manöverkritik an meiner Sprachwahl als tatsächlich eine grundsätzliche Kritik. Das kann man ja auch noch unterscheiden. Aber tatsächlich habe ich da gemerkt, dass diese Situation, dass dumm für mich mit einem Mal nicht mehr der Begriff ist, den ich verwende wie Forrest Gump, nämlich dumm sind Leute, die Dummes tun, sondern ein Begriff, der auf Menschen diskriminierend wirken kann. Das war für mich neu. Und das war für mich auch ein Erkenntnismoment. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich mich selber sträube dagegen, den Begriff dumm und den Begriff verrückt aus meinem Sprachschatz zu streichen oder sogar noch zu ersetzen durch Sachen, die nicht diskriminierend wirken sollen. Und warum? Weil eine bestimmte Form Bezeichnungen, auch abwertende Bezeichnungen in der Sprache zu benutzen, die ist, glaube ich, sinnvoll in der Sprache. Ich glaube, dass man nicht Menschengruppen abwerten muss damit. Aber das ist, da gibt es eine haarfeine Grenze und die ist in so einem Wort dumm, glaube ich, sehr gut zu erkennen. Ich glaube, wir kommen ohne eine Beschimpfung dumm, bekommen wir bestimmte Diskurse einfach nicht abgebildet, ja, um es mal ganz platt zu formulieren. Auch deswegen, weil es natürlich immer über ein Gegensatzpaar funktioniert, ne? Verständig oder erkenntnisreich oder intelligent oder was man immer als Gegensatz benutzen will. Das heißt, ich glaube, ein Teil der Diskurse lebt gerade davon, dass man in bestimmten Bereichen auch abwertende Vokabeln benutzen kann.
Aber der was sich verändert hat bei dir, ist doch, dass du jetzt eine Sensibilität hast. Und,
genau.
Und richtig. Du zögerst, bevor du dumm schreibst, und manchmal schreibst du es dann aber trotzdem.
Richtig. Und das ist aber genau, das ist genau dieser Graubereich, wo ich auch selber zugeben muss, es ist nicht so, dass ich da eine eindeutige, für immer fest definierte Meinung habe. Auch da ist man immer ein Kind seiner Zeit und die verwandelt sich halt auch. Es gibt diesen Punkt, wo ich sage, ich sehe, warum Menschen dumm als verletzend oder verrückt als verletzend empfinden können. Ich fühle mich aber nicht bereit oder noch nicht bereit oder vielleicht auch nie bereit, auf diese Begriffe zu verzichten. Und das Interessante ist, ich habe da exakt die Rechtfertigungsmuster benutzt, die auch in sehr eindeutig rassistischen Kontexten benutzt werden. Weil natürlich, warum benutze ich denn so einen Begriff wie dumm? Weil ich glaube, dass er für meine Sprache unverzichtbar ist und weil ich glaube, dass die Wirkung schon nicht so schlimm sein wird auf die tatsächlich Behinderten in diesem Kontext. Insofern habe ich mich auf einmal mit meiner eigenen emotionalen Argumentation fast auf der in Anführungszeichen anderen Seite gefühlt. Und da, glaube ich, muss die Debatte hingehen. Wo sind die Grenzen? Wo sind auch die Grauwerte der Grenzen? Bis zu welchem Punkt muss man mitgehen? Kann man mitgehen? Darf man mitgehen? Und ab welchem Punkt muss man eine gewisse Flexibilität und Liberalität haben, was bestimmte Begriffe oder Handlungen angeht?
Ich glaube, dass wir uns da nie alle einig werden, aber ich glaube, dass die Welt eine bessere Welt ist, wenn viele Leute das Gefühl haben allein für das, was sie da auslösen. Das viel krassere Wort, was aber das gleiche Dilemma ist, was du gerade beschrieben hast, ist, ich sag's jetzt einmal, das Wort Neger, wo es viele Argumente und auch überzeugende Plädoyers gibt, das Wort auch nicht einmal so zu benutzen. Und wo ich für mich auch ich habe so einen Widerwillen, das N-Wort zu sagen oder zu schreiben. Und gleichzeitig kann man das wirklich nachlesen, wie dieses Wort immer wieder Wunden aufreißt bei Menschen. Und wo ich für mich aber so einen Kompromiss gefunden habe, wo ich jetzt gar nicht sagen kann, alle sollten so sein, aber es ist so mein Kompromiss zu sagen, ich versuche das so weit es geht zu vermeiden. Und wo ich aber umgekehrt extrem empfindlich reagiere, wenn ich merke, dass Leute entweder mit der größten Ignoranz oder schlimmer noch mit der größten Absicht immer und immer und immer wieder dieses Wort, weil sie wissen, dass es diesen geilen Effekt hat und weil es wirkt und weil sie es da benutzen. Da, an der Stelle, wo ich dann aber sagen würde, nee, das ist inakzeptabel, das will ich nicht, darüber will ich nicht lachen als Witz. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob andere Leute mit meinem Kompromiss das leben können.
Ich glaube, also das, was du gerade beschreibst, ist die sprachliche Realität von den meisten Menschen. Da ist natürlich eine Verunsicherung dabei, ja. Dieser Wandel, es gibt eine viel höhere
Sensibilität. Mir fällt das jetzt gerade auf, nicht, dass Leute das missverstehen. Das ist nicht ein Wort, was in meinem aktiven Sprachschatz ist. Es geht jetzt darum, ob ich es benutze, um darüber zu schreiben, was andere Leute gesagt haben. Das ist jetzt nur einmal gerade, das fiel mir gerade auf,
dass das womöglich das hat aber niemand, das wird doch niemand so verstanden haben. Aber was tatsächlich daran interessant ist, sind zwei Aspekte. Zum einen ist, glaube ich, diese Unsicherheit eher der Normalzustand. Bei vielen Menschen. Ich habe das.
Meinst du?
Ja, ich glaube, also gerade in diesem, in den aufgeklärten Zirkeln, die uns um so einen Medienkontext umgeben, da ist diese Unsicherheit eher normal. Und eben auch in diesen Zirkeln von den Leuten, aber das darf man ja vermutlich nicht mehr sagen, die sagen das sehr aggressiv. Da sind mit Sicherheit eine Vielzahl von Rassisten oder Menschenfeinden dabei. Aber die Unsicherheit, ob und wie man was genau sagen darf, was schon dazu führt, dass man entlassen wird oder was noch so ist, dass der irgendwie drüber hinweggeschaut werden kann, die ist vorhanden.
Das stimmt total, aber das ist natürlich ein Unterschied, ob ich mich frage, oh, verletze ich jetzt womöglich mit jemandem, was ich jetzt sage, oder oh, kriege ich jetzt Ärger, weil ich das nicht mehr sagen
darf. Und jetzt kommt aber die große Auflösung. Das ist dann aus meiner Sicht schon fast nicht mehr eine Sprachdiskussion, sondern eine Diskussion, wie Arschloch bist du eigentlich oder nicht? Und wie viel zeigst du davon der Welt und wem? Und das ist für mich eine Diskussion, die eigentlich über dieser politischen Korrektheit drüber steht. Nutze ich Gelegenheiten, um Menschen zu verletzen? Ist das mir egal? Wenn ja, aus welchen Motiven? Oder ist es mir nicht egal? Und genau da könnte man vielleicht versuchen, eine Wasserscheide zu ziehen und so ein bisschen die Fraktion derjenigen, die sagen, man muss doch alles sagen können dürfen, ja, also ein bisschen auseinanderzuziehen und zu trennen von den Extremisten, den Unbelehrbaren, den Aggressiven, den Menschenfeinden, den Rassisten, Frauenfeinden und Antisemiten auf der einen Seite und denjenigen, die ein Unwohlsein haben, auf deren Seite ich nicht bin, aber die, naja, wie soll ich das formulieren, für eine freie, offene Gesellschaft noch rettbar sind. Ja, ich fürchte, das muss man so formulieren. Und ich fürchte, man muss das schon deshalb so formulieren, weil mir über die sozialen Medien überhaupt erst bewusst geworden ist, wie gigantisch diese Fraktion ist derjenigen, die sich darüber aufregen, dass man doch nicht mehr X oder Y sagen dürfe. Ja, wir haben in den Vereinigten Staaten eine tatsächlich ziemlich nachvollziehbare, mit guten Argumenten ausgerüstete Debatte darüber, ob Donald Trump als Phänomen, als faschistisches Phänomen nicht auch eine Reaktion auf Political Correctness ist. Und ich glaube, dass man diese Debatte führen muss, ohne wie selbstverständlich anzunehmen, dass die Political Correctness Schuld ist am Aufstieg von Donald Trump, so wie das leider Klaus Kleber auf Twitter zumindest vor ein paar Tagen angedeutet hat. Aber zu sehen, wir haben eine Fraktion, die für ihre Form von Fortschritt, was Gesellschaft angeht, Anerkennung von Andersartigkeit zum Beispiel, die dafür kämpft. Und wir haben einen Backlash, also Leute, die das nicht wollen. Das erstmal als Wechselwirkung zu erkennen, das halte ich für essentiell. Und wenn man
stimmt total, wobei ich schon auch glaube, man muss dazu sagen, dass es in Amerika nochmal ganz andere Formen gibt. Ich glaube, darüber sollten wir jetzt nicht reden, weil ich wirklich finde, dass es ein anderer Punkt ist. Aber es gibt natürlich extreme Formen von, wo diese ganzen Microaggressions und das, was Universitäten teilweise passiert, was Leute nicht mehr sagen dürfen. Das ist, glaube ich, eine extreme Form, die es zumindest in Deutschland.
Ich sehe das
außerhalb auch, der Humboldt-Universität.
Du spielst jetzt an auf Humboldt-Universität mit Lan Hornscheid, wo ich das nicht so sehen würde, dass.
Nein, also Lan Hornscheid. Hornscheid? Weiß nicht mal den Namen richtig.
Hornscheid, glaube ich.
Egal, ich wollte ja gerade den Abzweig eigentlich nicht nehmen. Also ich glaube, das ist da auch nochmal tatsächlich eine besondere.
Das kann Form sein, aber das kann ja auch eine Vorausschau auf das sein, was hier geschehen könnte, theoretisch. Ja. Da muss man aber tatsächlich vielleicht gar nicht drüber diskutieren. Da sind auch extreme Formen dieser Ausprägung vorhanden. Aber für mich wieder interessant ist da, ob nicht jetzt in dieser Graben, der sich im Kontext politische Korrektheit durch die Gesellschaft zieht, wo auch überraschende Allianzen auf einmal stattfinden, ja, aus meiner Sicht, oder zumindest vielleicht nicht überraschende Allianzen, aber doch auch nicht ganz eindeutig zuordnen sichtbare Verteilungen, wer ist dafür, wer ist dagegen, mit welchen Begründungen. Wo das stattfindet, ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir hier an einer Stellvertreter-Diskussion führen. Man redet vordergründig um Worte, meint aber eigentlich gesellschaftliche Werte. Und interessanterweise auf beiden Seiten. Ja, wir reden auf der einen Seite davon, vom Recht auf Nichtdiskriminierung. Mhm. Und wir reden auf der anderen Seite, wenn man das mal plakativ formuliert, vom Recht auf sich nicht ändern zu müssen. Das hat man ja schon immer so gemacht. Quasi seine Identität offenbar auch in der Abwertung anderer Menschen zu finden. Das ist leider eine Konstante in der Menschheit. Mhm. Und das sind Menschen, die sagen, ich habe das Recht, mich hier nicht ändern zu müssen. Ich möchte mich hier an diesem Punkt nicht ändern. Und die anderen sagen, ich habe das Recht, mich nicht diskriminieren lassen zu müssen. Und zwar auch nicht sprachlich.
Es ist aber auch eine ganz handfeste Machtfrage. Also es geht um den Machtverlust von jetzt die klassische Beschimpfung alte weiße Männer, die einfach früher definiert haben, was okay ist und wie man reden darf. Und die plötzlich feststellen müssen, das entgleitet ihn.
Ja.
Und da geht es, glaube ich, nicht nur um Werte, sondern da geht es auch ganz konkret um das Gefühl, Moment mal, wer hat denn hier plötzlich das zu bestimmen?
Na klar, natürlich. Das gehört auch dazu, dass man die Substanz der Deutungshoheit, die lag über viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrhunderte, bei einer Handvoll Menschen, die ganz ähnlich waren. Ja, ob man jetzt den Begriff alte weiße Männer da so benutzen muss, weil er natürlich auch in seiner Plakativität ein bisschen merkwürdig klingt.
Ja.
Aber natürlich gibt es da einen Zusammenhang zwischen denjenigen, die über viele Jahrhunderte die Strukturen der Gesellschaft errichtet haben, und zwar häufig so, dass sie ihnen selbst genutzt haben, quasi als Selbstverständlichkeit. Mhm. Und da kommen wir dann auf den Kern von vielem von dem, was da passiert, nämlich Normativität. Mhm. Will sagen, was wird als normal empfunden und wie stark wirkt man darauf hin, alles außerhalb dieser Normalität zu sanktionieren? Ja, wie stark wirkt man darauf hin, dass die eine große, vermeintlich homogene Mitte der Gesellschaft das ist, worauf alles zugeschnitten ist? Und da mündet diese ganze Wertediskussion hinein. Weil die einen sagen, wir sind diejenigen, die die Hosen anhaben. Und die anderen sagen, wir wollen aber auch Hosen anziehen, um es mir jetzt ganz platt zu formulieren. Es geht da deswegen natürlich auch um Macht und auch um die Macht, die in der Normativität steckt.
Dahinter liegt ja, ich weiß nicht, ob wir dieses große Fass jetzt noch aufmachen wollen, aber eigentlich sind wir an genau dem Punkt bei der Rede von Caroline Ehmke und den Reaktionen darauf. Und da gibt es ja auch eine ganz fundamental unterschiedliche Wahrnehmung. Es wird ja auch diskutiert, welche Bedeutung hat, Caroline Ehmke hat es selber angesprochen, ihre Homosexualität dafür, für das, was sie ist, wofür sie kämpft, wie sie geworden ist, wo sie heute gelandet ist. Und ich glaube, da sind wir dann bei dem Punkt Normativität auch. Es gibt so eine Wahrnehmung von diesen, was ich so als abfällig und falsch als alte weiße Männer bezeichne, zu sagen, ihr seid doch schon, ihr Minderheiten seid doch inzwischen die Privilegierten. Das ist doch gar nicht was Besonderes, dass eine lesbische Frau den Friedenspreis bekommt, sondern das ist doch selbstverständlich. Sie hat sich durch ihr Lesbischsein quasi überhaupt erst so richtig
die Martensteinisierung der Argumentation quasi, ja.
Aber ich glaube auch da, dass dieses Gefühl womöglich auch erstmal tatsächlich so da ist, zu sagen, plötzlich sind nicht nur wir nicht mehr privilegiert, sondern es sind die, die die ganze Zeit sagen, wir sind Opfer, wir werden diskriminiert, werden in Wahrheit privilegiert.
Genau, aber das ist auch ein Muster, dass die Relativierung der eigenen Privilegien wirkt wie eine ungerechte Aufwertung der anderen. Mhm. Ja, das bedeutet, wenn du das bekommst, was ich für selbstverständlich halte, dann fühle ich mich angegriffen. Das hört sich absurd an und bekloppt, aber es hat eben durchaus eine historische Erklärung. Ich halte das nicht für richtig, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber es hat schon auch eine historische Erklärung, weil man natürlich das, was man schon immer hatte, als Selbstverständlichkeit betrachtet. Und wenn man das auf einmal teilen muss, und gerade Deutungshoheit ist etwas, was sehr schmerzhaft nur teilbar ist, dann fühlt man sich tatsächlich so, als habe man ein Problem.
Aber das Krasse ist, dass da wirklich ja die Realitätswahrnehmungen so unterschiedlich sind, weil auch wenn auf der einen Seite das gerade beschrieben ist, zu sagen, ihr seid doch längst die Privilegierten, ihr Minderheiten.
Was natürlich absurd ist.
Okay, aber lassen wir das mal so stehen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist ja nicht nur das Gefühl, wir sind gar nicht privilegiert, sondern ich glaube auch im Jahr 2016 laufen die meisten Schwulen und Lesben und andere Minderheiten immer noch rum mit dem, mit, ich hätte es fast gesagt, mit einer schweren Kindheit. Das ist immer noch ein schwerer Prozess. Wir alle haben ganz viel Diskriminierung erlebt und das Gefühl von anders sein, Außenseiter sein. Dadurch ist so dieser Kontrast nochmal besonders krass, dass man so selber sagt, ich musste aber dafür kämpfen, dass ich so halbwegs okay hier angekommen bin.
Da ist eine interessante psychologische Komponente, gerade in dieser Rede um Caroline Ehmke, beziehungsweise nicht in der Rede, sondern in der Debatte um ihre Rede, die ich gar nicht als Debatte bezeichne, sondern auf eine verstörende Weise wollen da Leute ihre Unzufriedenheit mit einem neuen Status quo ausdrücken. Ist aus meiner Sicht war diese Rede als Rede genommen gut und richtig. Die hat sie zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gehalten. Man kann über die Elemente des Pathos streiten, was ich, aber in der Paulskirche, um Gottes Willen, ich meine, wenn man irgendwo pathetisch spricht, dann in der Paulskirche, außerdem bin ich nicht der Typ, der Pathos je verurteilen würde. Aber man ahnt schon, was die Kritik eigentlich meint, nämlich dass da jemand sich vorne hinstellt und für etwas kämpft, von dem man selbst glaubt, es sei selbstverständlich. Das es aber gar nicht ist, weil von außen betrachtet, die haben schon ganz schön viele Rechte, die Homosexuelle, ne? Die werden nicht mal mehr wie in Saudi-Arabien ermordet, das ist doch schon Fortschritt. Also diese Argumentation, ich überspitze jetzt eine Idee, aber diese Argumentation, wir sind doch schon ganz schön weit gekommen, die entspricht dieser Empfindung, nun muss aber auch irgendwann mal gut sein. Und dieses, nun muss aber auch irgendwann mal gut sein, das entspringt der innersten Normativität von dem Diskurs, nämlich der sagt, mein Diskurs ist normal, die Sachen, die ich als schlecht wahrnehme in der Welt, die müssen besprochen, die müssen diskutiert werden. Das, was diese Person dort vorne tut, ist aber etwas anderes. Die kämpft nämlich für sich. Und da ist so eine Ablehnung aus meiner Sicht drin, weil da jemand sich traut, für eigene Rechte einzustehen, während jemand anders, der da vorne steht, für die Gesellschaft kämpft. Und diese Unterscheidung zwischen das, was ich empfinde, ist die Gesellschaft und deswegen gut und richtig, und das, was die tut, ist entweder banal oder ein Spezialproblem oder auf jeden Fall übertrieben, weil sie gehört ja zu den Leuten, für die sie kämpft. Das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Geschichte. Und deswegen halte ich es überhaupt nicht für merkwürdig, dass fast alle, die Caroline Ehmke angegriffen haben, natürlich weiße Männer über 50 waren, deren Heterosexualität sie jetzt nicht unbedingt verbergen, um es mal so auszudrücken.
Aber es ist trotzdem so absurd zu sehen, wie sie dafür angegriffen, also es gibt die größte,
völlig absurd.
Es gibt die größte Debatte über diese Rede, und zwar aufgehängt an dem Vorwurf, dass man über die ja nicht streiten könnte, dass sie eine Rede gehalten hat, die so völlig nicht einladen würde zu einer Kontroverse.
Das ist aber genau die gleiche Bigotterie, die sich im Umfeld der Political Correctness aus meiner Perspektive immer wieder ergibt, ja. Das Klassische, das darf man nicht sagen, als Auftakt dafür oder als Abschluss davon, dass man soeben genau das gesagt hat.
Ja.
Das ist ja, da ist ja eine riesige Bigotterie da drin, weil man ständig mit dem Tabu spielt, und zwar so lange, bis es nur noch als Pose vorhanden ist. Es ist gar kein Tabu mehr, es ist einfach eine reine Pose. Und genau das findet hier auch statt, dieses Unbehagen von den Leuten, die darüber schreiben, dass sich auch gar nicht so sehr an einzelnen Formulierungen aufhängt, sondern an der Richtung von Caroline Ehmkes Rede. Also was wollte sie damit? In dem Moment, wo man sagt, das ist doch banal, sagt man nichts anderes als, das ist total selbstverständlich, was sie fordert. Das haben wir doch längst. Wieso bringst du das denn noch auf zur Sprache? Das ist doch so irgendwie zu fordern, dass Wasser endlich nass werden solle. Und das zeigt, dass die Wahrnehmung komplett unterschiedlich ist. Und das wiederum gehört zu diesem Kern von Political Correctness. Die einen sagen, ist doch schon längst alles in Ordnung. Und die anderen sagen, nein, ist überhaupt nicht alles in Ordnung.
Ja, es ist dieses diese ganze Schizophrenie in dem Satz, also wer wollte denn dieser Rede widersprechen? Ich tue das jetzt mal.
Ja.
Also, ja. Was machen wir jetzt noch?
Ich würde gerne in einem Schlussspurt noch tatsächlich versuchen, ein bisschen legitime Kritik an dem Konzept Political Correctness versuchen zu üben. Das klang ein paar Mal an. Das haben wir jetzt, ich vielleicht so mittelgeschickt, aber so manchmal versucht rauszuarbeiten. Aber ich glaube tatsächlich, dass es, man muss mal nicht mehr in die Vereinigten Staaten schauen, dass es legitime Kritik gibt an diesem Konzept politische Korrektheit. Und das erste ist wahrscheinlich, dass politische Korrektheit als, wenn man das nur als Sprachregeln betrachtet, nicht als Wertemuster, sondern als Sprachregeln, also wenn man diese Übersetzung in Anstand einfach komplett ablehnt und sagt, das sind Sprachregeln, dass sie dann natürlich auch zur Euphemisierung und Verschleierung benutzt werden kann.
Aber da wusstest du vorhin auch schon kein Beispiel.
Doch, da wusste ich ganz viele Beispiele. Ich habe sie bloß nicht gesagt. Nein, okay. Ist mir gerade eins eingefallen. Gut. Es gibt einen bestimmten Code bei Rechtsextremen in Deutschland, den die als Reaktion meiner Meinung nach auf das Konzept politische Korrektheit in der Öffentlichkeit benutzen. Die sagen zum Beispiel zu Flüchtlingen Kulturbereicherer oder Facharbeiter. Das sind Reaktionen darauf, dass sie sich nicht mehr trauen oder nicht mehr wollen, trauen ist vielleicht ein falscher Begriff, aber dass sie nicht mehr sagen, dass sie nicht mehr eine negative Bezeichnung benutzen, sondern dass sie eine ursprünglich von links als positiv gemeinte Bezeichnung sarkastisch, ironisch brechen. Da kommt dann natürlich auch der Kulturbereicherer hat hier oder da das oder dieses Kriminelle getan. Ich sehe da drin schon auch, jetzt vielleicht nicht eine unmittelbare Gefahr, aber ich sehe darin schon auch mit eine Schwierigkeit, weil natürlich die rassistische Grundeinstellung absolut die gleiche bleibt, wenn man jetzt nicht mehr einen rassistischen Begriff benutzt, sondern eine Verballhornung wie Kulturbereicherer, ja, oder ein anderes Südschweden. Das ist auch so ein Begriff.
Aber es ist ja 100% fremdenfeindlich gemeint. Also da gibt es ja gar keine,
ja,
gar
schon.
Keine Debatte und gar kein Missverständnis.
Nee, aber da beugen sich Leute den Regeln der politischen Korrektheit und bleiben rassistisch. Da ist also die Intention, die mit politischer Korrektheit versucht wird, zumindest zu einem Teil versucht wird, nämlich die Gesellschaft zu verbessern, die schlägt da. Das heißt, vielleicht nicht ins Gegenteil um, ist aber auf ganz offensichtlich wirkungslos
geworden. Das heißt, sie sind schlauer als Oettinger. Die sagen nicht Schlitzaugen.
Das ist ja jetzt auch nicht so unfassbar schwer, aber wollte ich nicht so sagen. Ich halte ihn schon für einen Fuchs, also für einen rassistischen Fuchs, aber für einen
Ich wollte es gar nicht nur als Pointe sagen, sondern das ist ja tatsächlich genau der Unterschied.
Ja.
Ich verstehe, was du sagst, aber ich weiß gar nicht, ob es am Ende wirklich so knifflig ist, weil man kann diese Codes ja ganz leicht durchschauen. Die sind ja die geilen sich ja auch, also mein Freund Udo Ulfkotte macht das natürlich in jedem Facebook-Eintrag, taucht irgend so ein Wort auf wie Merkels Facharbeiter oder Kulturbereicher oder so.
Genau. Aber das ist ja vergleichsweise eindeutig eine Reaktion auf das Konzept politische Korrektness, ohne dass sich auch nur eine Minimalität an Rassismus geändert hätte. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wenn man nicht gleichzeitig diese Bereitschaft, den halben Weg mitzugehen, irgendwie in die Diskussion mit einbringt und neu sagt, was ist denn zwar nicht toll, aber noch okay und was geht nicht mehr? Und wenn man das nicht in einem öffentlichen Raum intensiv diskutiert, dann glaube ich, gibt es auch bei Leuten, die das eben nicht rassistisch meinen und die das eben nicht abwertend meinen und trotzdem solche Begriffe benutzen, eine Abwehrreaktion. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich glaube, die Klügeren müssen es nicht nachgeben, sondern sich auf die Bedingungen einstellen. Ja? Und da glaube ich tatsächlich, dass man versuchen muss, wie weit kann man dieses Konzept des Anstands in der Sprache zur Gesellschaftsverbesserung benutzen und wie weit sind wir einfach noch nicht in der Lage, das bis zum letzten Punkt durchzusetzen.
Aber ich weiß auch nicht, ob Durchsetzen das Richtige ist. Ich glaube, dass es auch oft hilft, einfach Dinge zu erklären. Also es gibt so Sprachregelungen, die so wirken wie so aufgepropft. So vermeintlich harmlose Sachen, es ist relativ, also es ist tabu zum Beispiel von Behinderten zu reden, sondern das ist eigentlich der richtige Ausdruck, sind behinderte Menschen. Das klingt, wenn man das so sagt, wenn man das Leuten vorschreibt oder die womöglich korrigiert und sagt, das heißt aber nicht Behinderte, klingt das total affig. Das hat aber einen leicht zu erklärenden Kern, zu sagen, wenn ich sage, das ist ein Behinderter, dann ist quasi 100% dieser Person, die mir gegenübersteht, definiert durch ihr Behindertsein. Wenn ich sage, ein behinderter Mensch, ist der Gedanke, dass er erstmal ein Mensch ist und eine seiner Eigenschaften ist, dass er auch behindert ist. Das funktioniert mit ungefähr allen Wörtern. Das ist ein Schwuler, klingt viel abwertender, wie als das ist mein schwuler Kollege so und so. Weil dann hast du plötzlich noch so. So, ich glaube, so funktioniert, jetzt sind wir ein bisschen wieder beim Anfang. Ich glaube, dass Sprache so funktioniert. Ich glaube, dass die gut gemeint sind, diese Sprachregelung zu sagen, wir sagen nicht mehr Behinderte, sondern behinderte Menschen. Außer, wenn Leute überhaupt nicht mehr verstehen, warum gibt es jetzt diese neue Sprachregelung. Und wenn man einfach nur sagt, das sagt man jetzt nicht mehr und schreibt Leuten vor und denkt, was muss ich mir jetzt jeden Tag neue Begriffe anhören? Worum es aber gar nicht geht. Es geht darum, einfach eine Sensibilität zu entwickeln dafür, was drücke ich aus mit bestimmten Begriffen. Wenn wir aber am Ende, und das, ich finde, also behinderte Menschen ist für mich so ein Beispiel, ich verstehe total, warum es, oder Menschen mit Behinderung ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf dem letzten Punkt bin, ob man nicht inzwischen sogar schon ist bei Menschen mit Behinderung. Das Problem ist natürlich, dass am Ende dass die Sprache nicht klarer, schöner, direkter, menschlicher, brauchbarer macht, wenn ich sie vollstelle mit solchen gut gemeinten Wortungetümen oder Gerümpel. Und das, glaube ich, an der Stelle dann
wieder,
auch ein Widerstand
wieder, von Leuten. Wieder ertappen wir uns selbst dabei, dass wir Argumentationsmuster, du hast jetzt gesagt, vollstellen mit Gerümpel, das hört sich fast an, als hätte es von Jan Fleischhauer kommen können. Also wir ertappen uns gewissermaßen selber dabei, Argumentationsmuster der Gegner der politischen Korrektheit zu benutzen. Und das wiederum, glaube ich, liegt daran, dass wir uns eben nicht an einem Punkt befinden, sondern in einem sehr breiten Korridor.
Absolut, aber das, der Punkt ist ja, dass ich glaube, dass da eine Sensibilität in beiden Richtungen gut ist. Ich finde es ganz wichtig zu sagen, was mache ich eigentlich, wenn ich ja sage, das ist ein Behinderter, wie sehr reduziere ich ihn auf einen kleinen Teil seiner Persönlichkeit, aber eine Sensibilität in der anderen Richtung, was löse ich bei Menschen aus, wenn ich immer bestimmte Floskeln benutze, die dann auch wirken wie Floskeln. Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt sehr, sehr gute sachliche Gründe von Menschen mit Migrationshintergrund zu sprechen, weil es was anderes ist als Ausländer. Das ist eine völlig andere Sache. Und trotzdem auch da in der Richtung eine Sensibilität zu entwickeln, zum Beispiel zu sagen, wie reagiert ein normal interessiertes Publikum, wenn es jedes Mal so einen Begriff hört? Da auch eine Sensibilität zu haben, zu sagen, ist das vielleicht an dieser Stelle kontraproduktiv, bestimmte korrekte Formulierungen zu benutzen? Ich habe dich jetzt irgendwie... Du sagst gar nichts mehr.
Nee, ich wollte dich mal reden. Ich hatte den Eindruck, dass ich hier so viel sage. Bestimmt nicht falsch.
Dann.
Und ich hatte das deswegen jetzt auch mir anhören wollen, weil ich vor ziemlich genau 8 Jahren, also überhaupt erst mit 33, ein einschneidendes Erlebnis hatte am Cottbusser Tor. Quasi dem, ich glaube, irgendwo stand gefährlichsten Platz des Universums oder Deutschlands oder Berlins oder Kreuzbergs, ist ja auch egal. Jedenfalls dieser Brennpunkt Cottbusser Tor, da stand ich vor 8 Jahren mit meinem Auto an der Ampel und habe Nachrichten gehört. Und der Nachrichtensprecher gab von sich die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, passenderweise am Cottbusser Tor. Und direkt danach die amtliche Definition des Bundesamts für statistische Pipapo von Menschen mit Migrationshintergrund. Und während der das sagt, merke ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Und zwar wusste ich das natürlich schon immer, aber ich hab's nie gespürt.
Ich hab, der mein, ist doch auch gar nicht so weit im Hintergrund, ist der doch gar nicht.
Nee, der ist völlig untervermarktet eigentlich.
Du hast sogar einen Nachnamen mit Migrationshintergrund.
Ja, mein Vater kommt eben aus Argentinien und ist überhaupt erst mit 30 Jahren nach Deutschland gekommen und hat meine deutsche Mutter geheiratet. Ich habe also wirklich einen geradezu klassischen Vorzeigemigrationshintergrund, der auch so ganz anfassbar ist, weil Argentinien ist weit weg und mein Vater ist jetzt nicht 1946 ausgewandert, sondern kommt wirklich daher und so. Insofern habe ich mich auf einmal selber ertappt, ich habe ja einen Migrationshintergrund und trotzdem ist, und das ist halt die Brücke zur politischen Korrektheit, und trotzdem ist dieser Begriff mit Migrationshintergrund eben überhaupt keiner, wo sämtliche Menschen irgendwie mich assoziieren würden.
Ich jedes Mal.
Ja, das ist jetzt aber dein persönliches.
Jedes Mal, wenn ich in den Nachrichten
lass mich doch,
mit Migrationshintergrund höre, sehe
ich. Ist ein Top-Scherz, Stefan, aber lass mich doch den Punkt machen, der ist, glaube ich, relevant. Weil
solange wir uns einig sind,
Menschen mit Migrationshintergrund als Begriff sich entwickelt hat, weg von der hat halt laut Statistischem Bundesamt mindestens ein Elternteil, was nicht in Deutschland geboren ist, oder ein Großeltern, bla bla bla, hin zu Menschen aus Afrika oder dem arabischen Großraum, die dazu noch eine andere Hautfarbe haben. Mhm. Das ist das, was man so unter Menschen mit Migrationshintergrund versteht, irgendwie von Türken über Algerier bis hin zu Nigerianer. Meistens übrigens dazu auch noch Männer, interessanterweise, wenn man davon spricht. Und man meint überhaupt nicht den Halbschweden oder den Typ, der als zweite Staatsbürgerschaft einen französischen Pass hat. Das ist für mich wiederum ein Punkt, wo ich sehe, wir waren ja schon bei Kritik von dem Konzept Political Correctness, es gibt da eine Verselbstständigung. Und diese Verselbstständigung, die könnte man fast, wenn man aus der Linguistik argumentiert, wo wir ja ganz am Anfang herkommen, für mich jetzt vielleicht sogar als Schlussspurt, wenn man aus der Linguistik argumentiert, könnte man da einen Mechanismus namens absolute Metapher versuchen ins Spiel zu bringen. Absolute Metapher ist von einem Linguisten namens Hans Blumen, ach, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen, ich glaube Berg oder Stein oder was auch immer. Irgendwas mit Blumen, ist ja auch völlig egal. Der hat die sich ausgedacht und die beschreibt eine Metapher, die jede Verbindung zu ihrem ursprünglichen Begriff verloren hat. Wo man also gar nicht mehr an das denkt, was eigentlich wörtlich drinsteht. Im Englischen wäre das zum Beispiel It's raining cats and dogs, wo niemand wirklich daran denkt, dass es auf einmal Katzen und Hunde regnet und jede Verbindung dazu einfach trotz dieser Worte nicht mehr vorhanden ist. Das ist jedenfalls dieses Konzept der absoluten Metapher. Gibt es natürlich auch in Deutschland, ja, wenn irgendjemand spricht von Berge versetzen, dann denkt niemand daran, dass da man irgendwie mit so einem Bagger ankommt und einen Berg versetzt. Und da ist wieder ein Punkt, der für mich zeigt, auch und gerade diese Begriffe, die als politisch korrekte Anwendung der Sprache begriffen werden, die kriegen ein Eigenleben und können sich wandeln in schwierige Bereiche hinein. Hm. Und wann immer so ein Begriff sich also verwandelt und man nicht mehr das damit sagt, was man früher gedacht hat, sondern der hat sich einer gesellschaftlichen Entwicklung angepasst. Hm. Das ist für mich eher ein Symptom dafür, dass das Konzept noch nicht ganz ausgereift ist. Langer Bogen, ich hoffe, du hast ihn trotzdem.
Ja, ich finde ja noch eine schöne Ironie zum Schluss, dass die Gegner dieser sogenannten Political Correctness immer diejenigen waren, die den, also ich komme jetzt wieder mit rechts und links, dass der Linken dann immer vorgeworfen wurde, ihr wollt uns bestimmte Wörter verbieten, das darf man nicht mehr sagen. Und das ist aber ja jetzt seit mindestens einem Jahr die Rechten sind, die sagen, wir sollen gefälligst nicht mehr Flüchtlinge sagen. Es gibt natürlich auch da einen sachlichen, eine Legitimation hinter diesem Argument, nämlich zu sagen, Flüchtlinge und Migranten sind was anderes. Aber ich finde, das hat schon eine große Ironie, dass plötzlich die Rechten diejenigen sind, sagt, ihr dürft gefälligst nicht diesen alltagstauglichen, teilweise passenden, teilweise vielleicht nicht passenden Begriff Flüchtlinge für alle verwenden, sondern ihr müsst Migranten sagen.
Ich habe in einer Talkshow mal Joachim Herrmann gegenüber gesessen, diesem CSU-Innenminister, den ich als quasi personifizierte Politkatastrophe empfinde, was ich ihm auch, glaube ich, recht deutlich gegenübergebracht habe. Und ich hatte da vorgeschlagen, nicht mehr Flüchtlinge zu sagen, sondern Vertriebene. Da hat er sich aufgeplustert, erstmal 3 Sekunden gewartet, kann man ja alles im Netz noch sehen. 3 Sekunden gewartet und hat dann gesagt, das ist eine Beleidigung, wenn man zu Flüchtlingen Vertriebene sagt. Ich habe dann gekontert mit, aber das ist doch rassistisch, das ist irgendwie dann aber im Tumult untergegangen, weil es natürlich rassistisch ist in diesem Kontext. Aber das ist eigentlich ganz spannend, dass da jemand, der ziemlich eindeutig auf der Anti-PC-Seite sitzt, nämlich ein CSU-Innenminister, der in seiner ganzen 1,95 Meter Selbstverständlichkeit, das Bayerische als die Norm geradezu der Welt begreifen
möchte. Das war jetzt noch wie heißt der Fachausdruck für Größenfeindlichkeit, feindlich Ablehnung von großen Menschen?
Nee, aber das Tolizismus. Das war nicht abwertend gemeint. und dass ein solcher Mensch auf einmal ausflippt, weil man ihn mit seinen eigenen Waffen schlägt, das ist die erste Volte. Und die zweite Volte, die ich damit reinbringen möchte, ist tatsächlich, das darf man nicht mehr sagen, häufig richtig ist, wenn man das ergänzt um einen kleinen Halbsatz, nämlich darf man nicht mehr sagen, ohne dass Widerspruch kommt oder Konsequenzen folgen. Und da greift das wieder, das müssen wir nicht vertiefen, aber da greift das dann wieder in diese digitale Sphäre rein, nämlich die Sphären der Öffentlichkeit vermischen sich. Früher hat man am Stammtisch über Menschengruppe XY, im Zweifel wahrscheinlich über alle, geflucht. Und dann hat irgendwie höchstens mal der Wirt gesagt, nu, komm mal ein bisschen runter, Joachim, hier hast du noch ein Bier.
War jetzt ein affektiver Name einfach.
Total fiktiv gebraucht. Aber inzwischen ist es eben so, dass faktisch der Stammtisch bei Facebook stattfindet und damit dokumentierbar und der gesamten Öffentlichkeit zugänglich wird und dann in völlig neue Sphären und eben auch Bewertungssphären reinkommt und gleichzeitig auch noch vom nicht mehr nur punktuellen Umfeld, sondern vom gesamten Umfeld bewertet wird. Und fast jeder einigermaßen Normale hat inzwischen jemanden im Umfeld, ob es jetzt ein Arbeitskollege ist oder die Frau von dem Arbeitskollegen, die das, obwohl sie nicht Facebook-Friend ist, trotzdem irgendwie reingespielt bekommt. Fast jeder hat jetzt jemanden, der zumindest hypothetisch widersprechen könnte. Das muss ja nur einmal von 10 Mal passieren, damit es dann auch psychisch wirksam wird. Insofern ist es wirklich so. Es ist heute durch die sozialen Medien, durch die Vermischung von privaten Suböffentlichkeiten mit der großen Weltöffentlichkeit, ganz viel Vermischung gibt's da. Es ist wirklich so, dass man rassistisch, beleidigend, frauenfeindlich, antisemitisch, kann man nicht mehr so oft sagen, ohne Widerspruch und häufig sogar ohne Konsequenzen zu fürchten. Mhm. Insofern, das Gefühl ist richtig. Und ich bin aber zu einem guten Teil gar nicht so sauer darüber, dass das Gefühl stimmt. Und dann wieder muss man fragen, ist das Teil der Lösung? Oder ist das noch Teil des Symptoms des Problems? Mhm. Und da sind wir wieder am Anfang. Kann man mit Sprache die Gesellschaft verbessern? Oder kann man mit Sprache eher überdecken, dass die Gesellschaft im Kern noch von sehr vielen, sehr radikalen Menschenfeindlichkeiten getrieben wird?
Wir lassen die Frage jetzt offen, ne?
Wir lassen es, also ich habe das so vorbereitet, dass wir die offen lassen.
Ja.
Auch um unsere.
Sollen wir so ein Abstimmungstool dann noch?
Nein, aber wir können schön bis zu einem bestimmten Punkt unsere Einigkeit in der Ratlosigkeit.
Ach Gott. Ja, gut, da, ja.
Es ist vielleicht manchmal gar nicht ganz schlecht, wenn man sowas debattiert und wenn man ganz zum Schluss sagt, mit letzter Gewissheit sind wir jetzt vielleicht noch gar nicht kurz davor, die endgültige Lösung zu finden.
Das passt überhaupt nicht zu dir. Das ist mein, ich kann doch so ratlos sein. Und du sagst dann, nein, ist völlig klar, Stefan. Und dann, na gut, wir hören hier einfach auf.
Ja.
Das war zur Lage der Medien Folge 4 mit Sascha Lobo und Stefan Niggemeier. Und wir bedanken uns bei den netten Menschen vom Podcast-Label 4000 Hertz, in deren Studio wir das aufnehmen durften. Und verabschieden uns.
Auf Wiedersehen.
Eine Koproduktion von Übermedien und 4000 Hertz 2016.